Von Helga Semmang aus Berlin. Der kleine Perlensucher. 60 plus? Naja, nicht mehr jung und nicht wirklich alt. In diesem Alter sieht man das Leben mit der nötigen Gelassenheit. Auch an diesem Tag. Etwas großstadtmüde war sie von dem Bummel, dem Gewusel in den Geschäften und der Hektik in den Berliner Verkehrsmitteln. Deshalb entschloss sie sich, einen Zwischenstopp am Alex auf einer Bank am Neptunbrunnen einzulegen. Herrlich, die Sonne, die Rosenhecken, die St. Marienkirche, der alles überragende Fernsehturm, der imposant plätschernde Neptun mit seinen Gespielinnen. Im Rücken das Rote Rathaus. Ein schöner Bau. Aber beim Betrachten bekam die Frau immer so ein Grummeln in der Magengegend. Sie wusste, nicht alle, die dort ein- und ausgingen und die Macht haben, sind mit Herz und Verstand bei den Menschen. Sie schob diesen Gedanken schnell zur Seite und beschloss, die Ruhe im Park zu genießen und zu entspannen. Da bemerkte sie zwischen den Bänken und den Rosenhecken einen kleinen Jungen. Gehörte er zu jemandem? Nein, er war allein. Der Blondschopf war etwas zerzaust. Die Kleidung aus keinem Markengeschäft, eher abgetragen. Die Hose zu kurz, die Jacke zu groß. Und die Schuhe hatten auch schon bessere Zeiten gesehen. Die Augen strahlend blau, mit einer Tiefe und doch bei sich. Hellwach und suchend nach unten gerichtet. Er machte die Frau neugierig. Sie lächelte ihn an, er lächelte zurück. Etwas traurig und doch verschmitzt. In seinen kleinen Händen hielt er fest umklammert eine etwas schäbige Blechschachtel. Dieses Ding versetzte die Frau in ihre eigene Kindheit. Sie besaß auch so eine geheimnisvolle Schachtel. Es war ihre Schatztruhe. Der Inhalt? Einige besonders schöne Murmeln, einige besonders schöne Abziehbilder für das Poesiealbum und ein ausgeschnittenes Bild von dem Schauspieler Sergei Bondarchuk, dem Hauptdarsteller aus dem russischen Film »Ein Menschenschicksal«. Sie sprach den kleinen Kerl an. Er setzte sich zu ihr auf die Bank und schaukelte mit seinen kleinen Beinen. Sie reichte ihm eine Packung Kekse. »Was ist das für eine Schachtel und was machst du hier?«, fragte sie ihn. Sofort kam die Antwort. »Ich suche Perlen und lege sie dann in meine Schachtel.« Das kam ihr seltsam vor. »Aber hier gibt es doch gar keine Perlen. Diese kommen im Mantel von Muscheln in warmen Meeren vor und werden von Tauchern oder mit Netzen gefischt. Es gibt auch Bernsteine, ein fossiles Harz von ausgestorbenen Nadelbäumen, durchsichtig und honiggelb. Diese werden am Strand der Ostsee gefunden.« So erklärte es die Frau dem Jungen. Doch der blieb dabei. »Willst du sie mal sehen? Schau in mein Kästchen.« Er gab ihr die Schachtel aus seinen mit Krümeln verschmierten kleinen Händen. Die Frau öffnete vorsichtig und gespannt den Deckel und schaute hinein. Sie sah kleine Spiegelscherben, die im Mosaik ihr Gesicht zeigten. Sie blickte das Kind fragend an. Hast du nur meine Perlen gesehen? Es sind die Leute, die in meine Schachtel schauen dürfen. Der Junge rutschte von der Bank und verschwand. Die frechen Spatzen machten sich lautstark über die von seinem Schoß heruntergefallenen Krümel her. Sie dachte nach. Wer solche Träume hat wie dieser kleine Junge, macht uns das Leben wunderbar erlebbar. So kostbare Augenblicke hinterlassen keine Leere, wenn sie gegangen sind. Sie machen uns reich und glücklich. Danke, kleiner Perlensucher von Berlin.
Meine erste Geschichte ist von Inge Discher aus Berlin. Das Haus, in dem ich wohnte. Da war er wieder, dieser Traum vom Haus, von diesem Haus, immer und immer wieder, nach Jahrzehnten noch. Es war kein besonders schönes Haus, 4 Etagen hoch, die Fassade fast schmucklos, nur in den unteren Stockwerken mit einem Sims versehen. Ein Berliner Mietshaus aus der Gründerzeit, ohne Bad, aber mit Innentoilette, nachträglich eingebaut. Es stand in der Innenstadt zwischen Schönhauser Allee und Rosenthaler Tor, in einer ebenso schmucklosen wie baumlosen Nebenstraße. Von der Straße aus gesehen gehörten die 3 rechten Fenster zu unserer Wohnung im 3. Stockwerk. An den Riegel eines dieser Fenster hängte Großmutter täglich ihren Spiegel, wenn sie sich den Dutt machte. Eines dieser Fenster gehörte zu dem kleinen Zimmer, das Vater mir schon seit langem als meines herrichten wollte. Das sollte nun morgen geschehen, denn die Eltern hatten ihren freien Tag mittwochs. Im Gastgewerbe gab es keinen freien Sonntag. Großmutter hatte bereits einen Karpfen auf dem Blumenbrett am Küchenfenster kaltgestellt, denn die Nachttemperaturen gingen Ende November gegen 0. Der morgige Tag sollte ein ganz besonderer werden. Wieder sehe ich mich vor diesem Haus stehen und hinauf zu den Fenstern schauen, die keine mehr sind. Nur noch schwarze Höhlen. Das Haus wird immer dunkler, bis es völlig schwarz ist, rußschwarz. Plötzlich sind nur noch die 3 Fensterhöhlen zu sehen. Alles darüber, darunter und daneben ist unter einem grauen Schleier verschwunden. Großmutters Spiegel pendelt im Fensterkreuz, das gar nicht mehr vorhanden ist. Nun flattert er umher, wird zur Spiegeltaube, will zum Nebenhaus, aber dem fehlt seine 3. und 4. Etage. Die Spiegeltaube flattert zurück zu dem Fenster, hinter dem einst mein Zimmer sein sollte. Ich stehe auf dem Hof und schaue hinauf zum Küchenfenster mit dem Blumenbrett. Auch das ist schwarz und ebenso der Karpfen. Ganz verkohlt liegt er dort. Vater schleppt Wasser, Eimer um Eimer. Es sind meine Buddeleimer und er gießt alles in mein schönes Kinderzimmer. Aber ich kann das Zimmer nicht sehen. Dann trägt er meinen Puppenschrank hinunter auf den Hof, der voller Glas ist. Mutter kraucht auf der Erde umher und sucht ihren schwarzen Hut. Sie wird diesen verdammten Hut noch viele Wochen auf dem Fußboden suchen, zu nichts anderem mehr fähig. Ich will weg vom Hof. Was soll ich noch in diesem ausgehöhlten schwarzen Haus? Aber das Haus hat keine Tür mehr. War ich nicht froh, endlich auf den Hof zu können, raus aus dem Keller unter diesem lichterloh brennenden Haus? Weg von diesem Luftschutzmann, der uns nicht hinauslassen wollte, weil er noch keine Entwarnung war. Erst als Vater ihm einen Fausthieb verpasst hatte, gelang es uns allen, aus dem brennenden Haus zu entkommen. Alle? Wer waren alle? In jener Nacht vom 23. November 1943, als sich Bomber Harris über Berlin austobte, gelang das nicht allen. Als ich nach einiger Zeit wieder zur Schule ging, fehlte Anneliese in unserer Klasse. Ihr Haus am Ende unserer Straße hatte einen Volltreffer abbekommen. Unser Haus traf nur der Benzintank des von der Flak im Friedrichshain abgeschossenen viermotorigen Lancaster-Bombers. Ein Tragflügel rasierte die dritte und vierte Etage des Nebenhauses ab. Der Rumpf des Bombers erfasste das Haus der Veteranenstraße 21, setzte es in Brand und prallte dort ab. Die Deformierung der Bordschwelle an der Straßenkante ist heute noch erkennbar. Aber wer sieht so etwas schon? Und wer fragt heute noch nach den Ursachen?
Wir bleiben bei den Frauen. Ina Göschel aus Niederwiesa. Viel zu romantisch, um wahr zu sein. Sie sind endlich angekommen, werden durch die Kleinstadt zum Gasthof geleitet. Der liegt an dem Breitenbach und heißt Zur Post. Im Hintergrund eine Werkstatt. Davor spielt ein 8-jähriges Mädchen mit blonden Zöpfen. Typisch deutsch. Sie spielt mit ihrem alten Ball, sieht ihn nicht. Er sie schon. Er hat Hunger, sonst nichts. Halt! Seine Mutter, seine Cousinen, ist das nichts? Im Gasthof ist es warm. Sie werden registriert, bekommen etwas zu essen und werden aufgeteilt auf die Unterkünfte. Noch kein Alltag, aber endlich Ruhe. Es ist Frühling. Mit ihm erwachen die Träume, auch die des Jungen. Er verrät sie niemandem. Wochen später wird er eingeschult. Er ist zu alt für diese Klasse und besucht sie dennoch. Er braucht die deutsche Sprache und er lernt sie schnell. Überhaupt ist er ein pfiffiger Junge. Das hilft auch seiner Familie. Eines Tages trifft er sie wieder. Diese Sommersprossenkleine mit den dicken, blonden Zöpfen. Nach einem halben Schuljahr muss er die Klasse wieder verlassen. Er ist traurig und doch kann er froh sein, dass er von der Mutter, um ein Jahr verjüngt, überhaupt noch zur Schule gehen darf. Also springt er ein Schuljahr höher und bald in das nächsthöhere. Er kann sie nur nicht mehr beobachten und verliert sie aus den Augen. Erst im Tanzsaal Jahre später treffen sie sich wieder. Sie als Verkäuferlehrling, er als Auszubildender an der Drehbank. Er erkennt sie sofort, sie ihn auch. Er hatte ihr sehr gefallen damals und gefällt ihr noch immer. Mit seinen dichten braunen Locken und den verträumten Augen steht er am Rand der Tanzfläche zusammen mit seinen Freunden. So fremdartig. So ganz anders als die deutschen Jungs in ihrer leichtlebig aufgeweckten Art, mit der sie alle Mädchen zum Tanz holen, als wäre es ihr Privileg und als wären die Mädchen deren Eigentum, noch bevor sie überhaupt eine Beziehung mit den Mädchen eingehen. Es ist hell im Saal. Die Blicke der zwei jungen Leute kreuzen sich. Doch dabei bleibt es. Immer und immer wieder. Auf einmal wird das Licht gedimmt. Der DJ legt Musik auf, modern, laut, ohne Pausen. Da fällt die Unterhaltung schwer. Das Tanzen kommt dennoch nicht in Gang. Zu viel haben sich die große Familie und deren Freunde zu erzählen. Dann folgt eine ruhige Weise. Das alte Ehepaar am Tisch erhebt sich mit einem Schmunzeln im Gesicht, das sagt, eigentlich dürften, sollten und könnten wir gar nicht mehr, aber die beiden reihen sich ein in die Frauenriege, die ihre tägliche Schrittzahl mit dem Solotanzen maximieren muss, um der Fettverbrennung zu genügen. Farbiges Flackerlicht setzt ein. Er fasst sie bei den Hüften. Sie legt die Arme auf seine Schultern. Sie schaukeln mit der Musik. Sie, immer noch blond, kunstblond. Er, inzwischen mit lichtem, sehr kurzem, grauen Haar. Sie schauen sich verliebt an, träumen sich zurück und vergessen ihre 80 Jahre. Er hatte seine Geige verwettet für einen Muttrunk und hatte sie damals zum Tanz aufgefordert. Dann hielt er sie unter den anerkennenden Blicken seiner Freunde ungeschickt im Arm. Denn er hatte nie tanzen gelernt, fühlte sich immer noch fremd. Sie befürchtete wieder eine Klopperei zwischen den Einheimischen und den Fremden um die Mädels, forderte ihn dennoch schließlich auf. Damenwahl. Wo gibt es sowas heute noch? Sie ist glücklich. Was wäre geworden ohne diesen alten Brauch? 60 Jahre Ehe und ein zufriedenes Leben, trotz verschiedener Herkunft und entgegen aller Befürchtungen. Alles dank einer verlorenen Wette und einer unmodernen Sitte. Hätte sie damals einer nach ihren Träumen befragt, sie hätten geantwortet, einfach leben, friedlich zusammenleben. Würde sie heute einer fragen, sagten sie das Gleiche. Und fragt mich einer, woher ich denn das alles wissen will? Nun, ich bin ihre Tochter. Und ich bin stolz auf meine älteren Herrschaften, deren viele kleine Träume sich nicht immer erfüllten. Doch was, so frage ich mich, wird aus einem Traum ohne das friedliche Leben? Dann gehe ich zum DJ und bestelle das Lied. Das ist der einfache Frieden, den schätze nicht gering. Der junge Mann hinter dem Mischpult schaut mich verunsichert an, sucht und hebt dann bedauernd die Schultern. Ich gehe zurück zum Platz und denke, es ist um den einfachen Frieden seit tausenden von Jahren ein beschwerlich Ding.
Werner Laube aus Berlin hat uns die Geschichte geschickt, Mein Traum von Spitzbergen. Als Bauernjunge in der Oberlausitz träumte ich davon, Seemann zu werden. Ein ausgedientes Jauchefass, auf dem ich mit Nachbarskindern über das Wasserloch nahe unserem Dorf paddelte, war mein erstes Schiff. Mein alter Lehrer, Karl Gedecke, hatte mir ein Buch über berühmte Weltumsegler geborgt und damit meine Liebe zur Seefahrt und zur Literatur geweckt. Später, als ich die spannenden Erzählungen der Arktiskapitäne Willem Barents, Fridtjof Nansen und Roald Amundsen verschlang, hieß das Zauberwort meiner Träume Spitzbergen. Eine Chance, als DDR-Bürger dorthin zu kommen, sah ich kaum. Bewerbungen bei der Fischereiflotte und bei der Handelsmarine hatte ich irgendwann zugunsten eines Afrika-Einsatzes in einer FDJ-Freundschaftsbrigade aufgegeben. Mein Traum von Spitzbergen aber nicht. Neue Hoffnung, ihn doch noch realisieren zu können, schöpfte ich an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Während eines Studentenaustausches mit dem Muchina-Institut in Leningrad schloss ich mit dem Maler und Hochschullehrer Jegor Prikot Freundschaft. Duschbar. Bei einem Besuch mit meiner Frau und unserer kleinen Töchtern in seiner Heimatstadt zeigte uns Jegor auch Aquarelle, die er auf früheren Reisen nach Spitzbergen gemalt hatte. Da musst du hin, sagte ich mir. Die Frage war nur, wie? Dass es auf dem arktischen Archipel, der seit 1925 zu Norwegen gehört, zwei sowjetische Siedlungen gab, wusste ich. Dort wohnten die Bergleute der Steinkohlenminen Barentsburg und Pyramiden. Sowjetische Schiffe und Flugzeuge versorgten sie mit allem Lebensnotwendigen. Insgeheim hoffte ich mit Jägers Hilfe, auf diesem Weg endlich mein Traumziel Spitzbergen zu erreichen. Doch es kam anders. 5 Jahre nach meiner ersten Begegnung mit Jegor wusste ich auch diese Hoffnung begraben. Im Alter von nur 54 Jahren war unser Freund ganz plötzlich gestorben. Erst zu meinem 50. Geburtstag konnte ich mir meinen lang gehegten Traum erfüllen. Nicht mit einem teuren Kreuzfahrtschiff oder einem Exklusivangebot der norwegischen Hurtigruten. Zusammen mit meiner Frau und unseren Töchtern Antje und Enne, ihrem Schulfreund Adrian und mit Marina, der Enkeltochter unserer französischen Freunde Huguette und Roger, reiste ich im Sommer 1994 mit einem Gruppenticket der Bahn zu einem Rucksackurlaub nach Lappland. Monate zuvor hatte ich beim Blick in den Atlas festgestellt, dass die Strecke von Berlin bis Abisko im Norden Schwedens ja schon 2/3 der Entfernung nach Spitzbergen ausmacht. In einem Jugendherbergsbuch hatte ich sogar eine Herberge in Longyearbyen entdeckt und zunächst nur unsere Tochter Antje in meine Gedankenspiele eingeweiht. Die Antwort auf meinen Brief an die nördlichste Jugendherberge Skandinaviens war prompt gekommen und mit der Zusage auch der Augenblick, die Familie mit meinem verrückten Plan zu überraschen. Noch überlegten wir, ob wir per Schiff oder im Flugzeug von Tromsø aus nach Spitzbergen reisen sollten. Der Preis war der gleiche, nur die Reisedauer mit dem Dampfer natürlich länger. Ein Sonderangebot der Fluggesellschaft SAS gab den Ausschlag. Wenn Sie als Gruppe an einem Wochenende dorthin und am nächsten wieder zurückfliegen, sagte man uns, müsste nur eine Person den vollen Preis zahlen. Alle anderen wären für die Hälfte der Summe dabei. Mit diesem Wochenendticket war der Ausflug in die Arktis für uns perfekt. So kam es, dass meine Tochter an ihrem 20. Geburtstag auf einem Gletscher von Spitzbergen stand. Ein Ereignis, von dem ich in ihrem Alter nur träumen konnte. Die Wanderung über blau leuchtende Gletscher, über tauende Schneefelder und wackelige Geröllhänge, unter denen das Schmelzwasser rauschte, entlang an zugefrorenen Grubeneingängen und tosende, gischtführenden Eiskanälen, war für uns ein unvergessliches Erlebnis. Am meisten aber haben mich die oft nur wenige Zentimeter hohen Pflanzen und Blumen wie Rentierflechte, roter Steinbrech und Gletscherhahnenfuß beeindruckt, die hier ständig Wind, Schnee und Schmelzwasser trotzen. Sie haben in mir ein Gefühl der Bewunderung und der Ehrfurcht vor der Natur geweckt und mir offenbart, wie verletzlich unsere Welt doch ist. Und dann fanden wir völlig unerwartet auf einer Geröllhalde im Gletscher sogar noch wunderschöne Fossilien. Versteinerte Abdrücke von Schachtelhalmen, Sumpfzypressen und Platanenblättern. Sie hatten Millionen Jahre überdauert und wir waren die ersten Menschen, die sie zu Gesicht bekamen. Würdiger Abschluss unserer Spitzbergentour war die Fahrt mit einem ehemaligen Walfänger ins russische Barentsburg. Dort konnten wir außer dem vertrauten Lenin-Denkmal auch den nördlichsten Kuhstall der Welt bestaunen. Für uns als gelernte DDR-Bürger war die Verständigung mit den Russen kein sprachliches Problem. Und im Heimatmuseum halfen meine Töchter den anderen Touristen auch noch als Englischdolmetscherinnen. Anders als einst erwartet, lebe ich meinen Traum von der Seefahrt noch immer. Mit meiner Frau und Freunden bin ich mehrfach auf dem holländischen Schoner Banyard über Nord- und Ostsee gefahren. Gemeinsam mit meinen Töchtern war ich eine Woche als Trainee auf dem russischen Windjammer Seedorf unterwegs. Meine längste Schiffsreise unternahm ich auf dem deutschen Segler Petrine über Barentssee, Weißes Meer, Onegasee, Ladogasee und Ostsee. Und zu seiner Jugendweihe haben wir unserem Enkel Roman eine Segeltour mit der 100-jährigen Banyard versprochen.
Katrin Miele aus Magdeburg. Der nicht geträumte Traum. Manchmal weiß man gar nicht, dass man einen Traum hat. Als ich ungefähr 12 Jahre alt war, bekam mein älterer Bruder ein Rennrad geschenkt. Ein Rennrad. Es war die Zeit, als wir mit Begeisterung jedes Mal im Mai die Friedensfahrt verfolgten. Wir kannten die Namen aller Fahrer der DDR-Mannschaft. In der Schule tauschten wir jeden Morgen die Ergebnisse des Vortags aus. Und wenn meine Heimatstadt Etappenort war, dann standen wir an der Strecke und winkten. Einmal war ich sogar im Stadion bei der Zielankunft dabei. Als mein kleiner Bruder ein paar Jahre später zur Armee kam, holte ich mir manchmal heimlich sein Rennrad aus der Bodenkammer, brachte den Sattel in die niedrigste Position und unternahm eine Ausfahrt. Ich genoss das Gefühl, wenn mir tief gebeugt über den Lenker der Fahrtwind um die Ohren pfiff. Viel schneller als mit meinem eigenen Klapprad war ich unterwegs. Und ein kleines bisschen fühlte ich mich dann wie ein Friedensfahrer. Als ich 52 Jahre alt war, fragte mich eine Lauffreundin, ob wir nicht mal an einem Triathlon teilnehmen wollen. Ich bin passionierte Läuferin, schwimme regelmäßig und Fahrrad fährt man sowieso. Wieso eigentlich nicht mal Triathlon? Als ich meinem Sohn davon erzählte, bot er mir sein Rennrad an, das bei ihm ungenutzt in der Garage stand. Er nahm ein paar kleine Reparaturen vor und schon am nächsten Wochenende fuhr ich Rennrad. Da war sie wieder, diese Faszination. Wieso eigentlich? Wieso kann ich, wenn ich einmal auf dem Sattel sitze, nicht wieder aufhören zu fahren? Wieso klingt das Surren der Räder wie Musik in meinen Ohren? Warum fühle ich mich trotz Schmerzen im Nacken und in den Beinen so gut nach 3 Stunden auf dem Rad? Der Triathlon machte viel Spaß. Und wenige Wochen später nahm ich bereits an einem Radrennen teil. Natürlich waren da viele flotte Hirsche auf tollen Rädern unterwegs, die viel schneller waren als ich. Aber darum ging es nicht. Es stellte sich heraus, dass einige meiner Lauffreunde ebenfalls Rennrad fuhren. Und aus meinen Verabredungen zum gemeinsamen Laufen wurden Verabredungen zum gemeinsamen Rennradfahren. Das geborgte Rennrad war nicht optimal für meine Körpergröße. Irgendwann ging ich an einen Radladen, natürlich nur um mal zu schauen. Täfes Sohn, Gus Erik, musterte mich von oben bis unten, denn mit meinen 1,60 Meter habe ich wahrlich nicht die idealen Rennfahrermaße. Dann holte er ein Damenrennrad aus dem Lager. Schwarzer Rahmen, an der Gabel ein gelb-orange-pinkfarbener Streifen, der sich am Sattel und an den Reifen wiederholte. Mein Herz schlug höher. Am nächsten Tag nahm ich meinen Sohn mit, der ein leidenschaftlicher Downhill-Fahrer ist und mehrere Jahre in einem Fahrradladen gejobbt hatte. Das Rad ist gut, das kannst du kaufen, meinte er fachmännisch. Am dritten Tag ging ich wieder hin, diesmal mit meinem Mann, und verließ den Laden mit meinem Rennrad. Seitdem lebe ich einen Traum, den ich nie geträumt habe. Ich genieße jede Ausfahrt. Ich liebe das gleichmäßige, kraftvolle Treten in die Pedale. Ich liebe die Anstrengung und die Konzentration, die das Rennradfahren erfordert. Ich übe Kurven zu fahren, am Berg rechtzeitig zu schalten, das schnelle Treten. Die Geschwindigkeit, die ich mit eigener Kraft erzeuge, begeistert mich. Ich fühle mich eins mit dem Rad und eins mit der Landschaft, die ich durchfahre. Mir ist klar, dass das, was ich tue, ganz und gar nicht altersgerecht ist. Na und? Ich lebe meinen Traum, den Traum vom Rennradfahren.
So, liebe Tauhörers, wir wollen nur eine lütte Pause machen. Wir will nur jüm wat heel Upsenos bieten. Linda Schöttler, ut Templin, 17 Jahren jung, haben wir tau Gast. Linda hat in heel Upsenos Geschichte über ihr Drömerien abschreiben und die Hele ob Ucker Merkisch Platt. Und sie wart er Geschicht nur sülfst tau Gehör bringen, na dämmer tau, Linda. Und wenn sie mein Kauderwelsch eine Mischung aus Mecklenburger, Harzer und was weiß ich für Platt nicht ganz verstanden haben, oder hat es jemand nicht verstanden? Es sind einige Ältere unter uns, die noch Platt können, ne? Gut, ich werde mal den Platz räumen. Ach so, gut. Also Linda wird jetzt ihre Geschichte auf Platt selber vortragen und da sind wir ganz gespannt und hören Sie aufmerksam zu. Das meiste ist gut zu verstehen.
Ja, ich lese schon langsam. Okay. Drömerien. Wenn Ihnen das Leben mal wäre ein Strich durch die Rechnung morgt hätt, oder man für den ganzen Alltag weglöben möcht, dann bucht man Platz, wo't in gut gorn deit. Und sie ne Gedanken in die wieder Welt schicken kann. Ich hab dieses Flach gefunden. Da bin ich ganz allein. Da bin ich ganz allein mit der Musik und meinen Fingern, die über die Tasten hin und her pflegen. Da hör ich nüscht als meine Musik und kiek da bi und Fenster. Da ist bloß der Himmel zu sehen. Und Böhm, der all bunte Blätter kriegen. Aber da, für mein Fenster, ist nicht irgendein Himmel. Nee, da ist ein lüchtend blauer Himmel. Als ich noch in klein Mäkenwest bin, hab ich dazu gern hat. Ich hab mir vorstellt, wat de Wolken also sinn können. Da hab ich nicht bloß Teddys und Autos sehen. Dat ist für mich ne ganz nie Weltwest. All die Geschichten, die ich immer zusammenreimt hab, wenn ich Klavier spielt hab und die Wolken langsam über mi wegtrecht sind. Ich will sehen, wohin meine Freunde pflegen und ob die anderen Kinder auch so gut geht als mi und ob sie staunend hoch in die Wolken kicken. Bei Klavierspielen hab ich mi vorstellt, wie der Wind mi langsam hochdreucht und ob die nächste Wolke aufsetten deit. Ich hab mi all immer wünscht, dass ich ihn mal von Borben rundkicken können, so wie der Vögel. Denn hab ich drömt, wie meine Wolke mit mir über eine große Stadt flücht, wo bloß riesengroße Hüser storn. Ich hab schon die Augen zu kneben, weil ich dacht hab, dass wir jegen so in Hus pflegen. In Augenblick später, als ich die Augen wieder aufmorgt hab, glüft ich über grotes Wort dazu sinn, wo überall Schiffe und Boote schwimmen. Mit Ems fecht ein Sturm übert Meer. Dat Water türmte sich de hohe Wellen ob, die dann gegen Över klatschten. Wie schaffen dat grad nur so, wie sie zu pflegen? Wat ich dann zu sehen krieg, dat König kum globen. Wie sausten über in de Wüste, überall wie bloß Sand, so weit as man kicken können. Vira bin ich in mein Drömerien nie kommen, weil ich immer stört worden bin. Mal wurde kleine Bruder wat von mir, oder alte Wolken wie'n verschwunden, oder der Sonn wie unagorn. Lust hat nie, dat de Reis mit min kleinen Wulk zu Ende jalt. Doch wat bleef mi übrig? Wenn ich jetzt so zurückdenk, dann heb ich doch wat ganz Besonderes mit min Musik und min Fantasie erlebt. Dankeschön.
Linda, das hast du vermoosmarkt. Um das bekommst du einen extra Preis von uns.
Danke.
So, Linda, herzlichen Dank. Also ich habe natürlich alles verstanden. Ich nehme an, Sie auch. Davon gehe ich mal aus, Sie haben alles verstanden. Wir fanden das so toll, erstens, dass sich so ein junges Mädchen beteiligt und zweitens da noch hilft einer, eine aussterbende Sprache oder einen aussterbenden Dialekt zu erhalten. Wir wünschen dir alles, alles Gute weiter und haben einen ganz kleinen Preis und hoffen, wir haben das Richtige getroffen. Herzlichen Dank auch.
So, ich glaube, ich bin wieder dran, ne?
Du bist dran.
Ja. Ja, gleich noch eine ganz tolle Sache, Besonderheit. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, von unserem Küken, was heute unter uns ist. Lisa Dokuchajew aus Cottbus. Mein neuer Freund mit Fell. Mit meinen fast 14 Jahren musste ich eine Weile darüber nachdenken, welchen Traum ich schon gelebt habe oder noch leben möchte. Ich bin gerade in einer Zeit, in der sich alles verändert und in der ich 1000 Träume habe, aber trotzdem keine Ahnung, was wirklich einmal wird. Je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass ich meinen Traum gerade lebe. Alles begann vor etwa 2 oder 3 Monaten. Naja, der Traum existiert eigentlich schon, seitdem ich denken kann. Ein Hund. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ich eines Tages mit meinem Hund über die Felder in den Sonnenuntergang renne oder mit ihm stundenlang im Bett kuschle. Ich habe alles versucht, um meine Eltern zu überreden, aber so einfach war das nicht. Es gab so vieles, was dagegen sprach. Vor allen Dingen ein Handy. Okay. Es gab so vieles, was dagegen sprach, und meine Eltern hatten viele Zweifel. Ich fand das immer unfair. Wahrscheinlich war ich einfach zu jung, um das zu verstehen. So ein kleines Kind konnte man mit einem neuen Spielzeug oder einem Kuscheltier schnell ablenken. Aber je älter ich wurde, umso mehr fing ich an, wieder darüber nachzudenken. Vor etwa 3 Jahren bekamen wir dann neue Nachbarn, die eine ganz besondere Rassekatze mitbrachten. Auf ihrer Entdeckungstour kam sie auch auf unser Grundstück und es schien ihr zu gefallen. Ich habe sie oft beobachtet und versucht, mich ihr anzunähern, aber sie war ziemlich scheu. Sobald man in ihre Nähe kam, flüchtete sie. Mit viel Geduld freundeten wir uns dann aber doch noch an. Dann kam sie täglich zum Kuscheln und Spielen auf unsere Terrasse. Bald nutzte sie jede Gelegenheit, mal in unser Haus zu huschen, aber meine Eltern bestanden konsequent darauf, sie sofort wieder hinauszuschmeißen. An einem Abend, als der Sturm Friederike draußen tobte, saß die Katze kläglich miauend und sichtlich verängstigt vor unserer Terrassentür. Bei diesem Bild wurden auch meine Eltern weich und ließen sie rein. Mein Bruder und ich kümmerten uns liebevoll um sie. Doch nach 3, 4 Stunden kratzte sie an der Tür und wollte raus. Das Gleiche passierte am nächsten Tag. Auch da gewährten wir ihr wegen starken Regens Obdach und kümmerten uns. Aber nach wenigen Stunden wollte sie wieder gehen. Wir unterhielten uns die ganze Zeit darüber, wie es wohl wäre, wenn wir ein eigenes Haustier hätten. Allerdings sind wir beide, mein Bruder und ich, mehr für Hunde, weil sie einem mehr Zuneigung zeigen. Unsere Eltern bekamen das natürlich auch mit und beim gemeinsamen Abendessen erwähnten sie fast nebenbei, dass wir im Tierheim mal nach einem Hund gucken könnten, mit dem wir erst einmal regelmäßig Gassi gehen. In den nächsten Tagen durchforsteten wir das Internet nach Hunden in Tierheimen in unserer Nähe. Und tatsächlich fanden wir einen, der von der Beschreibung her echt perfekt klang. In den Winterferien fuhren wir das erste Mal ins Tierheim und lernten Frodo, einen jungen Jack Russell Terrier Mixrüden, kennen. Auf der Internetseite war er als kleiner Wirbelwind vorgestellt worden und er hatte wirklich Pfeffer im Hintern. Mein Bruder und ich verliebten uns sofort in ihn. Nach einer Woche täglichen Gassigehens hatten wir auch meine Eltern so weit, dass sie über eine Adoption nachdachten. Am Ende der Ferien erklärte uns das Tierheim, dass es weitere Interessenten für Frodo gäbe. Sollten wir Frodo nicht innerhalb von 2 Wochen nehmen, würde er an andere vermittelt. Doch das lehnten meine Eltern ab. Frühestens ab den Osterferien wäre die Betreuung des Hundes bei uns gesichert gewesen. Also nahm ich tief traurig Abschied von Frodo, überzeugt davon, dass ich ihn nie wiedersehe. Meine Eltern versuchten mich mit dem Versprechen zu trösten, kurz vor Ostern noch einmal im Tierheim nach einem Hund zu schauen. Von da an schaute ich täglich auf die Internetseite, ob Frodo noch als Vermittlungshund aufgeführt ist, und hoffte auf ein Wunder. Und das Wunder geschah. Frodo war noch da. Wir wollten ihn am letzten Schultag vor den Osterferien aufnehmen. Nun begann die Vorbereitung. Die Grundausstattung war zu besorgen. Ein Hundetrainer musste her und die Betreuung des Hundes nach den Ferien sollte gesichert sein. Ich zählte voller Vorfreude die Tage bis zur Adoption. Alles schien perfekt zu laufen. Doch kurz vor Frodos Einzug kamen mir auch plötzlich Zweifel. Hoffentlich würde ich niemanden enttäuschen. Dann war es endlich soweit. Als ich aus der Schule kam, war der Hund schon da. Der erste Tag verlief anstrengender als gedacht. Frodo hinterließ mehrmals Pfützen in der Wohnung. Dabei war ihm egal, ob auf Fliesen, Teppich oder Betten. Er bellte viel und rannte vor Aufregung wild umher. Irgendwie ja auch verständlich, wenn man in ein komplett neues Leben kommt. Auch die erste Nacht war nicht gerade einfach. An Schlafen war nicht zu denken. Alle Straßenbahnen, die regelmäßig vorbeifuhren, Nachbars Auto und wer sonst noch einen Mucks von sich gab, wurde angebellt. Von wegen dicht angekuschelt, gemeinsam im Bett liegen. Aber nach den ersten Tagen der Eingewöhnung kam dann doch langsam Alltag auf. Die Pfützen wurden weniger, die Nächte länger und Frodo ruhiger. Ich musste auch lernen, meine Freizeit neu einzuteilen. Während ich früher so oft wie möglich mit Freunden unterwegs war, verbringe ich jetzt viel Zeit mit meinem neuen Freund, mit Frodo. Trotz allem würde ich ihn nie wieder hergeben und auch alle anderen Familienmitglieder hat er verzaubert. Jetzt sitze ich auf der Couch, Frodo an mich gekuschelt, schreibe diese Geschichte und denke an die Zeit voller Hoffnung und Aufregung zurück. Danke.
Die nächste Geschichte ist von Rainer Darsen aus Leipzig. Späte Genugtuung. Es war im August 1976. Sie saß auf einer Bank im Besucherraum der Charité zwischen Kreissaal und Wochenstation und wartete auf ihren Bruder. Er war 2 Tage zuvor glücklicher Vater eines Zwillingspärchens geworden. Jetzt bist du auf einen Schlag gleich 2-mal Tante geworden. Am liebsten hätte sie es allen Besuchern laut mitgeteilt. Mein kleiner Bruder, ein Vater. Ihre Gedanken finden sich wieder im Jahr 1949. Es war eine Hausgeburt und sie bekam auf Vaters Antrag bei der Schulleitung eine Woche schulfrei zur Pflege der Mutter und ihres eben zur Welt gekommenen Bruders. Damals 14-jährig kam sie sich mit dieser Aufgabe schon sehr erwachsen vor. Seitdem träumte sie davon, selbst einmal Mutter zu werden. Doch sie blieb Single, aus welchen Gründen auch immer. Es war nicht leicht, sich in einer Männerdomäne zu behaupten und gegenüber ziemlich konservativ denkenden Mitbürgern. Sie kämpfte um Gleichberechtigung privat wie beruflich, bei der Suche um eine angemessene Wohnung oder um den Respekt, wie ihn eine verheiratete Frau genoss. Im Alter von über 30 Jahren noch gebrauchte man ihr gegenüber stets die Anrede Fräulein. Das tat ihrem Selbstwertgefühl nicht gut. Aber noch mehr büßte es neben solchen Frauen ein, denen die Mutterschaft vergönnt war, Leben in sich zu tragen und es zur Welt zu bringen. Welch ein bewundernswertes Ereignis, welch ein biologischer Vorzug zwischen den Geschlechtern und welch eine verantwortungsvolle Aufgabe. So blieb ihr auch die Achtung versagt, die Müttern entgegengebracht wurde. Unzufrieden mit ihrer vermeintlichen weiblichen Unvollkommenheit, gab sie selbstspöttisch denen Recht, die ihr Alleinsein belächelten. Es war das überlieferte Moralverständnis einer vergangenen Zeit, die bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hineinreichte. So vergingen die Jahre. Sie sog, beladen mit Sehnsüchten und Träumen, all das vom Leben auf, was ich ihr an Angenehmem bot. Nicht immer in respektvoller Würdigung dessen, was der Zeitgeist in den zwischenmenschlichen Beziehungen als normal verstand. Nun ja, schloss sie mit einem Seufzer ihre Gedanken ab. Jetzt bist du 41 Jahre alt, hast dir eine gesunde Ausgeglichenheit erworben und bist dem Leben gegenüber abgeklärter. Das hat auch seine Vorteile. Den Gedanken an eine, wenn auch sehr kleine Familie, hatte sie als nunmehr zu spät verworfen. Mitten in ihre Grübelei hinein wurde ein Krankenhausbett dicht an ihr vorbeigefahren. Sie sah in ein erschöpftes, aber glückliches Frauengesicht und auf gefaltete Hände, die den Rücken eines Neugeborenen umfassten, das auf der Brust seiner Mutter lag. Das winzige Gesicht war ihr zugewandt. Unwillkürlich lächelte sie bei diesem Wunder. Ein wenig Neid keimte in ihr auf und der bittere Gedanke, dass sie diesen Moment selbst wohl niemals erleben würde. Doch das Schicksal wollte es anders. 4 Monate später merkte sie, dass sie schwanger ist. Ihr erster Gedanke war, das muss ein Irrtum sein. Und gleichzeitig überlegte sie, ob sie nach so vielen Jahren des unerfüllten Traums überhaupt noch ein Kind bekommen wollte. Ein Zweifel, der sie selig in ein Chaos stürzte. Die Fachärztin schien ihre Gedanken zu lesen, griff nach einem Überweisungsschein für den Schwangerschaftsabbruch. Widerspruchslos verfolgte ihr Blick den Stift, der über das Blatt fuhr. Ein Stück Papier, das doch eigentlich ein Todesurteil war. Will ich das denn überhaupt? Regte sich ihr Gewissen. Aber sie musste sich entscheiden. Ohne jeden Kompromiss zwischen für und wider. Da Dagegen wandten sich ihr Status als Alleinstehende, wenn auch die materielle Seite kein Problem darstellte, und ihr Alter. Aber begebe ich mich mit diesen Vorbehalten nicht mit jenen auf eine Stufe, die mir ohnehin das Recht auf eine Mutterschaft absprechen, haderte sie um das Für. Und was sie noch nicht bedacht hatte, was wird, wenn sie einmal Hilfe braucht? Geschwister und andere Verwandte, auf die sie sich hätte berufen können, waren meilenweit entfernt, meldete sich das wieder. Je länger sie solchen Gedanken nachhing, umso unschlüssiger wurde sie. Ihr Blick haftete auf dem Zettel in ihrer Hand. Absagen kann ich ja immer noch, beruhigte sie sich, während ihr Wankelmut einen aufkeimenden Selbstmitleid Platz machte. Wem sollte sie sich anvertrauen? Wer würde ihr einen ehrlich gemeinten Rat geben? Immerhin befand sie sich in einer Risikoschwangerschaft, spürte, dass ihr vertrautes Alleinsein einer Einsamkeit wich. Dann beschloss sie, ihren kleinen Bruder zu fragen. Behalt es. Erinnere dich an unseren Besuch damals in der Charité. Noch einmal wirst du so eine Chance nicht bekommen, rief er ebenso bestimmt wie überrascht in den Hörer und unterstrich damit das Ja, das sich unterschwellig in ihrem Inneren immer wieder trotzig gemeldet hatte. Einen Tag später ließ sie den Termin für die Abtreibung streichen. Holen Sie sich einen Sonnenschein ins Haus. Mit diesen Worten entließ die Arzthelferin eine stolze Frau in eine, ihr nun sehr willkommene Schwangerschaft, die sie mit tiefer Genugtuung genoss. Fast 7 Monate später war sie es, die man vom Kreissaal aus durch den Besucherraum in die Wochenstation fuhr. Zufrieden lächelnd und mit ihrem Sohn auf der Brust.
Ludwig Stern aus Potsdam. Wer zum Wandern geboren, taugt nicht zum Gärtnern. Nachdem ich einige Jahre in Gemeinschaftsunterkünften und Studentenheimen verbracht hatte, kam ich bei einer Wanderung mit meiner Kinderwandergruppe um den Lankower See an einem herrlichen Garten vorbei. Noch nach 50 Jahren sehe ich das Bild deutlich vor mir, als wäre es gestern gewesen. Auf einem Hügel stand mit Blick auf den See ein schlossähnliches Haus mit Säulen am Eingang im Schatten einer riesigen Eiche. Vom rosenumrankten Gartentor führte ein Weg durch Blumen der verschiedensten Farben zum Haus empor. Im Wasserbecken planschten Kinder, eine Frau saß in ihrer Nähe und ein Mann schaukelte inmitten von Kirschbäumen in einer Hängematte. Aus der Entfernung sah es so aus, als bräuchte er nur den Mund zu öffnen, um sich an den Kirschen zu laben. Und über allem wölbte sich ein strahlender, blauer, wolkenloser Himmel. Vielleicht hatten mich kurz vorher meine Schützlinge mit den Fragen, wie weit ist es noch, wie lange dauert es noch, wann machen wir eine Pause, geärgert, denn plötzlich dachte ich daran, wie schön es wäre, dort oben in der Hängematte zu liegen oder Kirschen zu pflücken, statt, um die Worte meiner Frau zu verwenden, mit fremden Kindern sinnlos durch die Gegend zu laufen. Kurz darauf musste mein damaliger Chef seinen Wohnort wechseln und bot mir für 3.000 Mark ein Zweifamilienhaus und für 1.000 Mark 1.000 Quadratmeter Land zum Kauf an. Das waren Zeiten, ne? Als ich meiner Frau davon erzählte und sie fragte, ob wir zugreifen sollten, antwortete sie, mit jedem anderen, aber nicht mit dir. Denn sie kannte mich zu diesem Zeitpunkt schon genügend lange. Es blieb beim Traum. Als Jahrzehnte später ein neuer Chef sehr kurzfristig seinen Wohnort verlassen musste und Probleme hatte, seinen Garten loszuwerden, brauchte ich keine Frau mehr zu fragen und übernahm für ein Appel und ein Ei einen sehr gepflegten Garten mit einem stabilen Gartenhäuschen. Weniger für mich, mehr für meine Enkel. Das Gartenhaus lag weder auf einem Hügel, noch hatte es einen Blick auf einen See. Aber auch neben ihm stand eine Eiche. Und zwischen den Kirschbäumen konnte man mit Leichtigkeit eine Hängematte anbringen. Weder mein Sohn noch ich hatten Erfahrung im Umgang mit einem Garten. Aber seine Frau war auf dem Lande groß geworden und solange sie der Meinung war, dass Gartenarbeit schlank macht, gab es keine größeren Probleme. Da sie nicht schlank wurde, blieb, nachdem sich mein Sohn eine Zecke eingefangen hatte und sich deswegen nicht mehr in den Garten traute, schließlich alle Arbeit an mir hängen. Es ist erstaunlich, was alles getan werden muss, bevor man sich mit reinem Gewissen zwischen zwei Kirschbäumen in eine Hängematte legen kann. Welche Gefahren einem Laubendach unter einer großen Eiche bei Sturm drohen und wie empfindlich die Pflanzen sogar auf kleinste Verfehlungen reagieren. Da ich gegen den Gebrauch von Giften bin, fressen alles, was unter der Erde wächst, die Wühlmäuse. Alles darüber die Nacktschnecken und die Kartoffelkäfer. Die Vögel verhindern, dass einem die Kirschen in den Mund wachsen. Nicht einmal von Raubvogelattrappen lassen sie sich beeindrucken. Die frechsten Spatzen ruhen sich sogar auf diesen Attrappen aus. Und der Eichenbaum, der mich seinerzeit so nachhaltig beeindruckt hatte, bereitet mir die meisten Sorgen. Ständig fallen Äste auf das Dach und ständig müssen die Eicheln aufgesammelt werden, damit der Rasen sich nicht in einen dichten Wald verwandelt. Und wenn sich dann wochenlang strahlend blauer, wolkenloser Himmel über dem Garten ausbreitet, kann man nicht zum See oder ans Meer fahren, weil die Blumen es übel nehmen würden. Deswegen habe ich seit 10 Jahren ausgeträumt. Wer zum Wandern geboren, taugt nicht zum Gärtner.
Meine letzte Geschichte hat Heidi Huss aus Chemnitz geschrieben, Namenstag. Sie war ein Sandwichkind. Vor ihr geboren die beiden Jungen, schon aus dem Haus, und nach ihr die Zwillinge Lisa und Laura, nun 12-jährig. Aber ihr hatten die Eltern den schönsten aller Namen gegeben. Magdalena. Da schwang eine Melodie durch die Silben. Zu Hause in ihrem Dorf jedoch war und blieb sie das Lenchen. Selbst als sie an das weiter entfernte Gymnasium wechselte, ging der Name mit, weil auch die Freundinnen mitgingen. Ihr Heimatort, eingebettet in die weiche Silhouette des Erzgebirgskammes, erlitt Verluste wie andere Orte auch. Kein Laden mehr, die Schule geschlossen, Post und Sparkasse unrentabel. Als Back- und Flowershop überlebten nur ein Bäcker und der Blumenladen. Und die Freundlichkeit der Alten. Auch im neuen Jahrhundert grüßten sich die Leute noch und verweilten schwatzend am Gartenzaun. Das Lenchen geht ins Polnische. Die Nachricht. Wieder eine weg. Aber ins Polnische. Magdalena war begabt, musikalisch. Die Ausnahme in der Familie. An der Musikschule hatte sie das Oboe spielen gelernt. ausgerechnet Oboe. Für die Älteren verband sich damit das Quäken der Ente in Prokofjews Peter und der Wolf. Schulstoff. Solch ein Instrument. Warum wählte sie nicht Gitarre? Da könnte man wenigstens dazu singen. Und nun wollte Magdalena Musik studieren, wollte Musikerin in einer Philharmonie werden. Das sollte in Polen sein, in der Stadt, in die sie sich verliebt hatte. Die Stadt mit den wundervollen Bürger- und Kaufmannshäusern im Zentrum, dem mittäglichen Spektakel am Markt, wenn auf dem Turm des Renaissance-Rathauses die Ziegenböcke sich 12-mal auf die Hörner nahmen. Die Stadt mit dem herrlichen Maltersee, dem einstigen Jesuitenkloster und den 120.000 Studenten. Darunter Karol. Bei einem Schüleraustausch hatten sie sich kennengelernt. Es hatte sie wie aus heiterem Himmel getroffen. Beide. Wenn er ihren Namen auf ihre Haut flüsterte, hatte ihr Herz getanzt. Karol ließ sie Magdalena sein. Ganz Frau und mädchenhaft. Die Leute im Dorf hatten sich bald an ihr Fortsein gewöhnt. Wie geht's Lenchen? Kommt sie zurecht? Und ob sie zurechtkam? Sie ließ es die Mutter wissen in Telefonaten, aus E-Mails, aber sie mied den Besuch zu Hause. Vorerst. Sie wollte Magdalena sein. Nie wieder Lenchen werden. Es war für sie nicht nur ein Namensspiel. Sie hatte endlich zu sich gefunden. Und ein Hut hatte ihr dabei geholfen. Zufällig entdeckt beim Bummeln, zufällig probiert, aus Spaß, aus Übermut. Einer Woge gleich breitkrempig, aus dünnem, strohähnlichen Geflecht. Sie hatte das lange, blonde Haar mit geschicktem Griff nach hinten gedreht, den Rand tief ins Gesicht gezogen, so dass die Augen gerade noch zu sehen waren. Da ließ es sich flirten und kokettieren. Trug Magdalena das Haar offen, schob sie den Hut weit in den Nacken, fast verwegen. Sie schmückte ihn mit farbigen Bändern, den Hosen und Blusen angepasst. Manchmal griff sie zu einer Blüte. Dann, wenn sie ihren weit schwingenden Rock trug. Der Hut verlieh ihr Sicherheit und machte sie für Karol noch begehrenswerter. Ihre Kommilitonen hätten etwas vermisst, wäre sie einmal ohne ihr Prachtstück gekommen. Manche taten es ihr gleich, aber nie so perfekt. Im Winter tauschte sie das zarte Gebilde gegen einen knallroten Filzhut mit breit ausladender Krempe. Und an bitterkalten Tagen schlang sie ein Wolltuch um Kopf und Hals. Aber niemals griff sie zur Mütze, dem Indiz ihrer Lenchenzeit. Den ersten Besuch zu Hause hatte sie lange hinausgezögert. Drei Dinge mussten gegeben sein. Sie wollte einigermaßen gut Polnisch sprechen, ihr Instrument beherrschen und Magdalena sein. Im Frühjahr schien ihr die Zeit gekommen. Ein ungewöhnlich warmer Tag. Das viele Umsteigen auf deutschem Boden konnten ihr die Vorfreude nicht nehmen. Die Zwillinge waren zur Bushaltestelle gekommen. Mit dem Wägelchen, mit dem schon die Großmutter die Wäsche zum Mangel gezogen hatte. Die Mädels kreischten. Lenchen mit Hut! Magdalena knuffte die beiden, gab ihnen einen Kuss, setzte die Reisetasche ins Gefährt. Mit dem großen Rollenkoffer im Schlepp schritt sie selbstbewusst den Zwillingen voran. Immer talwärts. Doch das Herz klopfte, als müsste sie einen Anstieg meistern. Wie wird Mutter reagieren? Nur das war jetzt wichtig. Die wenigen Leute, die ihnen entgegenkamen, staunten, drehten sich um, hinterfragten. Das Lenchen? Einer pfiff anerkennend. Als Magdalena die Küche betrat, war die Mutter dabei, ein großes Blech mit Streuselkuchen aus dem Herd zu ziehen. Sie wischte sich die Hände an der Latzhose ab, Schürzen trug sie nie, fasste sich, ging einen Schritt auf die Tochter zu. Wie schön du bist, Magdalena. Willkommen zu Hause. Da warf die junge Frau den Hut quer durch den Korridor, wirbelte die Schwestern herum und sagte dann leise: Danke, Mutter.
Meine letzte Geschichte hat uns Achim Sauerland aus Bremerhaven zugeschickt. Ja, wir haben auch in Bremerhaven Leserinnen und Leser. Das macht Mut. Ja, zu Achim könnte ich eine ganze Geschichte selbst erzählen. Vertraue deinem Leben. Feierabend. Ludwig verlässt das Bahnhofsgebäude und tritt auf den Vorplatz hinaus. Zielgerichtet steuert er die runde, pavillonartige Imbissbude an. Die Bude ist wie immer gerammelt voll. Es ist warm hier, etwas stickig, die Luft mit Schwaden vom Grill geschwängert. Vom Sehen her kennt Ludwig etliche. Man grüßt sich knapp, das reicht. Mehr geht auch nicht bei der Lautstärke, mit der die Leute den Frauen hinter der Theke, die rau und zugleich gemütlich wirken, ihre Bestellungen zuschreien. Die diese genauso laut für ihre Kolleginnen, die am Grill stehen, wiederholen. Eine Bratsalat, schreit Ludwig. Eine Bratsalat, schreit die rundliche Frau im nicht mehr ganz blütenweißen Kittel nach hinten. Man steht und isst hier an einem an der Wand verlaufenden Brett, also mit Blick auf die Wand. Das hat den Vorteil, dass man trotz des Gewühls um einen herum ganz bei sich ist und nichts vom Genuss der Bratwurst ablenkt. Ludwig schmeckt's göttlich, wie immer. Aber er lächelt auch, weil er in Gedanken noch einmal an seinen Arbeitsplatz als Schaffner im Regionalexpress zwischen Bremerhaven und Bremen zurückgekehrt ist. Ja, das war ein guter Arbeitstag heute. Wie immer hat es ihm Spaß gemacht, früh morgens im ersten Zug, wo die Fahrgäste, meistens Pendler auf dem Weg zur Arbeit, noch verpennt und missmutig in ihren Sitzen hingen, durch muntere Sprüche und kleine Scherze gute Laune zu verbreiten. Ein Krakeler konnte er Gott sei Dank beruhigen. Kurz vor Feierabend gab es noch eine kritische Situation. Ein männlicher Fahrgast hatte keinen Fahrausweis und er konnte sich sprachlich mit Ludwig nicht verständigen. Nach Vorschrift hätte er mit der Bahnpolizei telefonieren müssen, die den Mann dann bei der nächsten Station aus dem Zug herausgeholt hätte. Es ergab sich dann eine bessere Lösung. Eine junge Frau mit Kopftuch fragte, ob sie helfen dürfe, und sprach den Mann in einer Sprache an, die Ludwig nicht kannte. Kurzum, es stellte sich heraus, dass der Fahrgast ohne Ticket ein Flüchtling aus Syrien war, der einen Bekannten in Bremen besuchen wollte. Er habe gedacht, erklärte die Frau mit dem Kopftuch, er könne den Fahrschein im Zug lösen. Er entschuldige sich für seinen Fehler und bezahle selbstverständlich. Wieder an der frischen Luft fühlt sich Ludwig angenehm gesättigt und wohliger Stimmung. Es ist früher Nachmittag. Er überlegt kurz, was er noch so machen könnte an diesem Tag. Er hat frei und er ist frei. Keiner wartet auf ihn zu Hause. Keine Ehefrau, keine Kinder. Er ist 52 Jahre alt, Junggeselle. Na, so ist das. Mit dem Freihaben stimmt das allerdings doch nicht so ganz, fällt ihm gerade ein. Beinahe hätte er vergessen oder besser gesagt verdrängt, dass er gegen Abend noch einen wichtigen Termin hat. Bei Dr. Jürgens, einem Psychotherapeuten. Aber bis dahin sind es noch ein paar Stunden und richtig Lust hätte er jetzt auf die Milchbar im Stil der 50er Jahre in der Hafenstraße. Altersmäßig passt er da zwar nicht rein, aber die fröhlichen und lautstarken Schüler haben ihn noch nie blöd angesehen. Er mag die Atmosphäre, er liebt die Milchshakes, die es sonst nirgendwo gibt und er mag Jenny, die Bedienung. Wenn er nur nicht so verdammt schüchtern wäre. Glück gehabt, Jenny hat Dienst. Irrt er sich oder sieht sie ihn heute irgendwie anders an als sonst? Nicht nur freundlich, sondern ja, wie eigentlich, eher aufmunternd oder sogar herausfordernd? Sollte er, zunächst verzieht er sich in die Ecke, wo er immer sitzt und vergräbt sich in eine der Zeitungen. Aber es sieht nur so aus, als würde er lesen. In Wirklichkeit kann er sich nicht darauf konzentrieren. Das liegt nicht nur an Jenny. Der bevorstehende Termin bei Dr. Jürgens beschäftigt ihn. Wie kam es eigentlich dazu? Seine Schüchternheit? Vielleicht auch, aber eigentlich konnte er besser damit leben. So war er eben. Punkt. Und die Blicke von Jenny vorhin, sie bewiesen doch, dass es auch sie nicht störte, dass er kein Draufgänger war. Schlimmer war etwas anderes. Vor nicht allzu langer Zeit war er in ein schwarzes Loch gefallen, aus dem er selbst nicht wieder herauskam. Auslöser war, dass er nach Jahrzehnten einen Mitschüler, mit dem er früher eng befreundet war, zufällig wieder getroffen hatte. Sie waren zusammen in der Kneipe, verklönten einen ganzen Abend mit reichlich Bier, erzählten sich ihr Leben. Herbert, so hieß der frühere Freund, berichtete, was er alles erreicht hatte. Und das war schon beeindruckend. Einen glänzend bezahlten Job als Kreativer in der Werbebranche, Haus, Ehefrau, zwei wohlgeratene Kinder, Reisen in ferne Länder, Marathonläufer und. Plötzlich bekam Ludwig einen ganz anderen Blick auf sein eigenes Leben. Es kam ihm mickrig vor, irgendwie dürftig, verfehlt, misslungen. Von diesen schwarzen Gedanken konnte er sich nicht mehr befreien und landete so bei Dr. Jürgens. Einige Sitzungen hatte er jetzt schon bei dem Therapeuten hinter sich gebracht. Mit sanfter, wohlwollender Stimme hatte Dr. Jürgens gesagt, Ludwigs Leben sei doch gar nicht so übel, aber es stimme schon, man könne da sicherlich noch mehr draus machen. Selbstoptimierung sei der Fachausdruck dafür. Er sei bereit, Ludwig dabei zu helfen. Das Motto der Therapie sei, lebe deinen Traum. Ludwig lässt die Zeitung sinken und sieht, wie Jenny genau in dem Augenblick zu ihm rüberblickt. Er winkt ihr zu. Es ist das erste Mal, dass er sich das traut. Und Jenny lacht. Dann denkt er wieder an seine heutige Therapiestunde. Plötzlich weiß er ganz genau, was er Dr. Jürgens gleich zu Beginn der Sitzung mitteilen wird. Dass er über sein Leben nachgedacht habe, dass er es schön finde, genau so wie es ist und kein anderes haben möchte. Das von Dr. Jürgens vorgeschlagene Motto, lebe deinen Traum, sei gut, aber er habe für sich einen Leitspruch gefunden, der ihm noch besser gefalle. Vertraue deinem Leben.